gleiche Dialekt wie Peter, wenn man das vielleicht so auffällt. Ich bin Holländer, habe aber wie Schanzes und auch Stefan Bornschlegel auf Kaschana studiert und stehe für die Verantwortung von den Gemeinden in Kaschana in Süddeutschland und für den Verband Evangelische Gemeinschaftsverband Pfalz. Und das wird euch jetzt wundern, aber Prenzlau, Öckermark gehört zu meiner Region, Kaschana Süd. Das ist jetzt eine lange Geschichte, das würde jetzt zu weit führen, aber einfach, dass ihr wisst, also geografisch gehört die zu Süddeutschland, falls ihr das noch nicht gewusst habt, haben wir das jetzt heute Morgen mal geklärt. Ja, wenn es um Holland geht, vielleicht kannst du das erste Bild zeigen. Ich weiß nicht, wie es bei Peter ist, ich hatte eine sehr große Verwandtschaft in Holland und jetzt ist vor etwa 2 Wochen ist mein letzter Onkel in Holland gestorben. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, auf die Beerdigung zu sein. Aber das war ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl. Und dann hat mein Bruder, der so die Dinge, die jetzt Regeln sind, regeln, gesagt, ja, mein Onkel hat ihn noch ein Kreuz zurückgelassen. Das ist halt so, wenn man dann in die Ewigkeit geht, kannst du nichts mitnehmen. Das ist halt, das muss man uns immer wieder bewusst machen. Und es gibt so eine alte Geschichte, eine alte Sage, die geht in die Richtung, wo ein Mann unterwegs ist ins Land, seine Sehnsucht. Und das ist dann eine beschwerliche Reise und dann endlich kommt er da ans Ufer an und er sieht das herrliche Land und er weiß, dort drüben am anderen Ufer liegt das Land der Herrlichkeit, er kann es kaum erwarten, hinüberzukommen. Und da findet er einen Fährmann, der bereit ist, ihn mit seinem Bötchen darüber zu setzen. Aber sagt dieser zu ihm, du musst dein Gepäck hier lassen. Ich nehme nur Menschen ohne Ballast mit. Und dann der Reisende erschreckt, weil er denkt, meine Güte, ich habe all das Zeug, was mir so wichtig ist, das habe ich bis hierher geschleppt. Und das soll ich jetzt hier zurücklassen, das kann ich doch nicht machen. Und er fragte nochmal alles, er hat gehofft, er kann vielleicht ein bisschen mit dem Fährmann handeln, aber der sagt, alles musst du hier lassen, ich nehme nur dich mit. Entscheide dich, antwortete der Mann ernst. Und diese Sage impliziert, es ist herausfordernd, auch diese letzte Lebensreise anzutreten und schon jetzt müssen wir im Leben lernen, unnötigen Ballast abzuwerfen. Und vielleicht merken wir auch manchmal immer wieder, dass wir an diesem Ballast unsere Sicherheit festmachen. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir merken, manches, was uns als selbstverständlich und als sicher erschien, ist gar nicht mehr so sicher. Vor 5 Jahren hat wahrscheinlich keiner von uns gedacht, wir werden eine Pandemie erleben. Jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine. Wir haben eine wirtschaftliche Entwicklung, die wir nicht so genau einschätzen können. Wir haben furchtbare Hungerskatastrophen. Auch in Äthiopien und anderen Ländern dieser Welt. Und wir merken zunehmend, wir haben die Kiste nicht im Griff. Und wenn wir diese Dinge unserer Zeit, ich könnte jetzt natürlich noch eine ganze Liste aufführen, muss uns klar sein, es ist eine Herausforderung, auch für uns in unserer Zeit zu leben. Und jede Zeit, jede Phase hat so bestimmte Themen. Und wenn man sich ein bisschen in den Medien da das mitverfolgt, gibt es ein Thema, was zunehmend an Bedeutung findet. Und das Thema ist, man staune, das ist das Thema Gelassenheit. Es gibt immer mehr Literatur, immer mehr Bücher, immer mehr Vorträge über das Thema Gelassenheit. Also es gibt Gelassenheit für Anfänger. Es gibt Gelassenheit to go, also wie einen Kaffee zu trinken, gibt es die Gelassenheit to go. Sie alle möchten uns Wege aus der Unruhe, aus dem Stress, aus der Belastung zeigen. Der Wunsch nach Gelassenheit ist groß und wird größer, je mehr die Unsicherheit auch nach uns greift. Im Job kann die Gelassenheit wichtig sein, wenn der Umgang mit dem Chef schwierig ist oder es einem schwerfällt, Nein zu sagen. Die Kollegen wenig kollegial sind, Kunden einer auf den Keks gehen. In der Liebe, wenn 2 Menschen sich missverstehen, irrtümlicherweise Probleme unter den Teppich gekehrt werden, die Partnerschaft zum Dauerstress wird. In der Familie, wenn alte Rivalitäten dauerhaft wieder aufbrechen. Und das ist natürlich bei euch in Prenzlau ganz anders. Aber wer von uns wünscht sich nicht so diese Souveränität? Diese Souveränität, so einen klaren Kopf zu behalten, die Fassung zu bewahren, über das Ganze zu schweben. Ich habe mich mal mit dem Begriff Gelassenheit beschäftigt. Gelassenheit kommt von dem mittelhochdeutschen Wort für Gottergebenheit. Und der Begriff findet sich das erste Mal bei einem Dominikanermönch Eckhart aus dem 13. Jahrhundert. Und es geht ihm darum, dass der Mensch alles loslässt, was ihn innerlich bindet. Und am Ende steht das Leerwerden, um Raum zu haben für Gott, von ihm gefüllt. Er sagt also, geh völlig aus dir selbst heraus um Gottes Willen, so geht Gott völlig aus sich heraus um deinetwillen. Und diese Haltung führt in die Richtung des sogenannten Gelassenheitsgebets. Das habt ihr vielleicht zu Hause irgendwo an einer Wand hängen. Dieses bekannte Gebet, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Dieses Gebet stammt von einem amerikanischen Theologen Niebuhr, hat es in der Zweiten Welt geschrieben. Es war eine zunehmende Industrialisierung, vor allem auch damals in der Gegend von Detroit, wo er gewohnt hat. Und er hat festgestellt, es gibt immer mehr unmenschliche Arbeitsbedingungen. Und auf der Suche nach gerechteren gesellschaftlichen Verhältnissen bemüht er sich um die Antworten des Christentums auf die Krisen seiner Zeit. Und damit ist das Gebet, finde ich, auch hochaktuell. Und für Niebuhr war es wichtig, bei der Deutung von Krisen und Katastrophen, von schwierigen Phasen, die menschliche Verantwortung nicht aus dem Blick zu verlieren. Das Reich Gottes ist also für ihn jetzt nicht nur jenseitig, sondern hat auch seine Bedeutung in der diesseitigen Welt mitgestalten. Es geht darum, hinzuschauen, was ist uns möglich in die Hand zu nehmen. Er ruft auf zum Mut, Dinge zu ändern, die im menschlichen Ermessen stehen. Und was könnte im Anschluss an Niebuhr heute antworten auf die Krise unserer Zeit sein? Welche Dinge können wir ändern? Was können wir für eine gerechtere Gesellschaft tun? Und sicherlich können wir jetzt einige wertvolle Initiativen auflisten. Das, was man versucht zu bewegen, auch das, was man hier als Stadtmission oder als Basecamp versucht voranzubringen. Das, was wir im Kontext des Gebots der Nächstenliebe verstehen. Dann heißt es, Gott gibt mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Was kann ich in meine persönliche Situation ändern? Also nicht meine Mitmenschen, sondern mich selbst, meine Sicht von anderen, meine Art zu kommunizieren. Im Alltag kann ich lernen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Ich kann üben, Lob anzunehmen. In der Partnerschaft kann ich aufhören, den anderen etwas vorzuwerfen und stattdessen über meine Anteile zu sprechen. Ich kann mich versöhnen mit anderen Menschen. Ich kann überlegen, wofür bin ich Gott dankbar. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ist vielleicht für die Älteren unter uns nichts Neues. Für mich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hat mir das ein bisschen eingeleuchtet. Das Thema Gelassenheit wird oftmals mit dem Älterwerden in Verbindung gesetzt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir in zunehmendem Alter immer wieder loslassen müssen. Die Kraft lässt nach, für manche ist der Beruf zu Ende, die Kinder sind aus dem Haus, möglicherweise ist Partner oder Partnerin verstorben, die Freunde und Bekannten, der Kreis wird kleiner, meine Welt scheint kleiner zu werden. Ist es möglicherweise die Weisheit des Alters, wenn ein alter Mensch durch seine Lebenserfahrung unterscheiden gelernt hat zwischen den Dingen, die er ändern kann und denen, die für ihn unveränderlich sind. Und manchmal, ich schätze, das kennen wir alle, gehört dazu auch die bittere Erkenntnis, du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ein Mensch, mit dem wir gerne noch einmal reden würde, ist verstorben. Die Chance, die sich in irgendeiner Situation einmal ergeben hat, ist nicht wahrgenommen worden. Der Blick zurück ist ein ständiges Loslassen. Wie auch der Blick nach vorne. Und im Alter steht der Tod, der Übergang in der Ewigkeit Gottes vor der Tür. Und Weisheit beginnt vom Alters her mit dem Nachdenken über den Tod. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und wie geht es dann weiter? Auf dass wir klug werden. Und biblisch gesehen hängt Gelassenheit mit Glauben und Gehorsam zusammen. Einer, der in der Gelassenheit über die Maße herausgefordert worden ist, ist Jesus Christus. Er wurde im Neuen Testament zum Vorbild des Gehorsams gegenüber Gott. Und so sehr er in seinem Leben dafür einstand, dass die Dinge sich ändern müssen, angesichts seines Todes hat er gezeigt, was Gelassenheit, Gottvertrauen und Gehorsam in ihre ganze Dimension bedeutet. Also nicht nur hinzunehmen, was Gottes Willen ist, sondern diesem Plan im Innersten wirklich zuzustimmen. Die Absichten Gottes für dein Leben zuzustimmen. Was betet er dann im Garten Gethsemane? Vater, willst du? So nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und in diesem Kontext ist es mir wichtig, dass wir das Gelassenheitgebet mal in seiner Ganzheit lesen. Ich habe im Vorfeld nicht gewusst, dass dieses Gelassenheitsgebet eigentlich viel länger ist. Ich habe eigentlich immer nur die Kurzform gekannt. Es heißt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden, ein Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gerne hätte, zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Wille hingebe und dann, sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und mit dir im Nächsten für immer überglücklich. Das ist ein Gebet. Als ich das erste Mal so gelesen habe, dann jodelte in meinem Kopf so dieser Song von The Beatles. Let it be, lass es gut sein, ja. Wenn es alles doch so einfach wäre, ja. Wie soll ich es gut sein lassen in meinem Leben, wenn ich wieder mal mitten im Sturm des Lebens stehe und mir alles um die Ohren zu fliegen scheint? Reinhold Ruther, bekannter Seelsorger, erwähnt dann folgende Hilfestellung, die ich nur kurz überfliege. Er sagt, wir erfahren Gelassenheit, wenn wir Unerledigtes zurücklassen können. Wir erfahren Gelassenheit, wenn wir nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen, wenn wir negative Gedanken stoppen, wenn wir auf Gottes Zukunft vertrauen und wenn wir uns Gott überlassen. Was ist jetzt die Therapie eigentlich? Der Weg zum Gelassenheit. Jesus sagt im Kontext von Sorgen, euer himmlischer Vater weiß. Das heißt, unser himmlischer Vater weiß im Tiefsten, was du brauchst, wie es dir geht. Und ich erzähle euch heute mal morgen mal was Neues. Ein sorgenfreies Paradies finden wir nicht auf dieser Erde. Habt ihr das schon gewusst? Und das hat auch Jesus gewusst. Meine Sorgen gehören zu mir. Aber verständlicherweise dann auch das Suchen nach Wegen und Lösungen. Aber auch das Lassen. Das Loslassen von dem, was ich festzuhalten versuche, mit aller Kraft. Ihr kennt sicher das Lied von Tim Bensko, nur noch kurz die Welt retten. So 4000 Mails schreiben oder sonst wie. Es war ein Hit. Warum? Weil es genau das angesprochen hat, was manchmal in uns abgeht. Dass wir das Gefühl haben, es hängt alles von mir ab. Ich soll alles im Griff haben. Davon, wie ich jetzt entscheide, davon, was ich jetzt tue, immer dann, wenn ich versuche zu wissen, was sein wird, was aus meinem Leben, aus mir werden wird, dann loslassen. Überleg mal, so wie du heute Morgen hier sitzt, ob du das wirklich verinnerlichst. Gott weiß, was du brauchst. Und das ist nicht immer so einfach. Er weiß um dein Wohlergehen. Dein Glück liegt nicht allein in deiner Hand. Besteht nicht nur aus deinen richtigen Entscheidungen, besteht nicht nur aus deinem Tun. Besteht nicht nur daraus, dass du in deinem Leben alles richtig machst. Und wenn Jesus zu seinem himmlischen Vater, zu seiner irdischen Zeit redet, dann hat er immer dieses Wort Abba, Papa gebraucht, dieses Kosewort. Das heißt, Jesus führt uns, seinen himmlischen Vater, unser Gott der Bibel, als eine vor Augen, zu dem wir kommen können, wie Kinder, ohne Vorbehalte, mit allem, was uns bestimmt und umtreibt. Und ihr kennt sicher die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie der zurückkommt, innerlich zerbrochen. Und was macht der Abba, was macht der Papa, was macht der himmlische Vater, wenn der Sohn, der nur Bockmist gebaut hat, zurückkommt? Als er den Sohn von Ferne sieht, läuft er diesem Sohn entgegen. Und dann heißt es im Griechischen, er deckt ihm mit Küssen zu. Das heißt, Sohnemann kommt eigentlich gar nicht dazu, so richtig zu sagen, Gott, da habe ich alles, oder Vater, da habe ich jetzt alles, war ich daneben. Das ist unsere Währung. Gott hat für jeden Einzelnen von uns seinen Sohn Jesus Christus gegeben, so als ob es nur dich in dieser Welt geben würde. Und weißt du, was passiert, wenn wir nicht loslassen? Ich lasse jetzt los, ja. Nicht loslassen lässt uns zum Blinden werden. Weil unser ganzes Leben wird dann auf einen Punkt geschrumpft. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, schaut, seht, er stößt sozusagen die Fenster auf und er sagt, seht die Lilien, wie wir das gehört haben. Er sagt, seht die Vögel. Habt ihr gewusst, ich habe es nicht gewusst, habt ihr gewusst, die Biologen haben das festgestellt, ich weiß zwar nicht, wie man das feststellen kann, dafür bin ich einfach zu dumm. Die Biologen haben festgestellt, dass Vögel mehr singen, als sie biologisch verantworten können. Man staune. Ja. Das heißt, sie erfüllen der ganze Welt mit ihrem Lobgesang, ohne dass wir jetzt direkt sagen können, das ist der Zweck. Das ist der Nutzen, sie singen einfach. Und Martin Luther, bekannt für seine krasse Ausdrücke, hat gesagt, wenn die Vögel singen, dann singen sie Gottes Lob auf ihre Weise und unsere Schande. Als Hinweis darauf, wir könnten uns Gott wirklich ein bisschen mehr annähern. Jesus sagt, seht, schaut, seht nach dem Reich Gottes. Und mit allem Machtgehabe in dieser Welt, wo wir mit konfrontiert werden, muss uns klar sein, das Reich Gottes ist die größte Dimension. Ist die größte Dimension, die es gibt. Und Jesus will uns ermutigen, dass wir nicht um uns selbst kreisen, sondern dass wir uns immer wieder neu diese große Perspektive Gottes vor Augen führen. Und diese große Perspektive hat Jesus uns mit dem Vater unser gelehrt. Ja, die ersten drei Bitten beginnen immer mit Du. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Beim Vater unser zieht Jesus uns sozusagen in die große Perspektive des Reiches Gottes hinein. Dein Name, dein Wille, dein Reich, das ist das Thema. Und damit erfasst Gott weltweit Menschen, sodass sie sich auf den Weg machen, zu Menschen, ja, nach seinem Herzen zu machen und helfen zu wollen, dass andere Menschen Gott entdecken. Und im zweiten Teil des Vaterunsers werden aus den Du-Bitten die Wir-Bitten. Vergib uns unsere Schuld. Unser tägliches Brot gib uns heute. Führe uns nicht versuchen. Jesus, so verstehe ich das, erlaubt uns zunächst in die große Perspektive Gottes einzusteigen und sagt, wenn ihr in diese große Perspektive Gottes einsteigt, dann sei gewiss, Gott steigt in unsere kleinen Belange ein. Die Frage des Brots, die Nahrung, das Verhältnis von Menschen untereinander, einfach alles. Sprich, wenn wir von dem ganz Großen kommen, kommt das Kleine nicht zu kurz. Wenn wir uns nach den Belangen Gottes ausrichten, sind wir mit unserem Leben gut bei ihm aufgehoben. Auch wenn wir das manchmal vielleicht ganz anders erleben. Und so wie wir hier sitzen, Gott weiß, wie wir gestrickt sind, wie wir drauf sind. Er nimmt uns ernst, er liebt uns und für jeden hat er einen Weg, er bringt uns ans Ziel. Ich finde es ein schönes Gefühl, wenn ich etwas im Griff habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so einen Eindruck hat, man kann das so gut gestartet, es läuft so alles. Und ich habe einen Bekannten, da würde ich mal sagen, die hat die Dinge noch viel lieber im Griff als ich. Und der saß mal in einem nepalesischen Quarantänehotel in Kathmandu wegen Corona. Und dann schreibt er, ich zitiere ihn, die aktuelle Krise zeige zunehmend, dass wir wenig im Griff haben. Und gerade deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns auf Jesus Christus fokussieren, der sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16. Und dann schreibt er weiter, bei ihm sind unsere Sorgen und Ängste an der richtigen Adresse. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass deine Sorgen und deine Ängste an dieser Adresse sind. Und wenn sie noch nicht da sind, dass sie dahin kommen. Und er schreibt dir wieder wichtig, schreibt er, deshalb ist es nicht so wichtig, was wir im Griff haben. Es ist wichtig, dass Gott den Überblick nicht verliert und die Sache, das Ganze, im Griff hat. Denn darauf können wir uns verlassen. Mit ihm kommen wir durch Krisen. Nicht ängstlich passiv, zögernd, risikoscheu, sondern aktiv und beteiligt. Die Dinge eben, die ich ändern kann. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Der Herr segne uns da. Wir singen jetzt gemeinsam Lied 495, Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ich weiß nicht, alle Strophen oder drei? Die erste drei Strophen.